Deutschlandfunk. Hintergrund.
Der Staat als Unternehmer. Warum Krisen und Klimawandel ein Umdenken fordern. Von Kaspar Domen.
Macht es einen Unterschied, ob der Staat Bahn, Wasserwerke oder Wohnungsbaugesellschaften steuert? Oder ob das Steuern dieser zentralen Aufgaben von privaten Unternehmen übernommen wird?
Naja, ein Bürger oder eine Bürgerin will erstmal jetzt hier und heute eine gute Leistung haben, eine gute Zugfahrt, eine schnelle Bearbeitung, Essen einkaufen können.
Sagt Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaft.
Prinzipiell geht es nicht darum, erhalte ich das, was ich hier erhalte, vom Staat oder vom Privaten. Die Frage muss ja immer sein, wer kann es erstens besser und zweitens, können die Privaten, kann der Markt, können die Unternehmen überhaupt das anbieten, was der Staat anbieten kann? Und bei beiden wird die Antwort sein, nein. Also es gibt hier eine klare Aufgabe für den Staat, entweder weil Private es nicht können oder nicht so effizient, nicht so verlässlich können.
Der Staat als Akteur in der Wirtschaft ist also nicht ersetzbar, so der Ökonom Marcel Fratscher. Tatsächlich hat sich der Staat in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich stärker eingebracht, in unterschiedlicher Funktion. In den Großkrisen der vergangenen 16 Jahre rettete er reihenweise angeschlagene Unternehmen. So griff der Bund in der Finanzkrise ab 2008 Banken mit viel Steuergeld und Bürgschaften unter die Arme, beteiligte sich unter anderem an der Commerzbank, verstaatlichte die Hypo Real Estate. In der Pandemie stieg der Bund vorübergehend bei der Lufthansa als Retter in der Not ein. Und als der Gasversorger Uniper infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine vor der Pleite stand, übernahm der Bund auch hier. Der Staat ist aber nicht nur als Retter angeschlagener Unternehmen und Konzerne aktiv geworden. Diverse Kommunen haben auch Versorgungsbetriebe in die eigene Trägerschaft zurückgenommen, um Leistungen für ihre Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Etwa von Wasser und Energie. Die drängende Frage von heute aber lautet, was muss ein Staat tun, damit die eigene Wirtschaft klimaneutral wird? Und muss der Staat in einer Marktwirtschaft deswegen verstärkt selbst als Unternehmer auftreten? Zum besseren Verständnis lohnt der Blick zurück. Staaten spielen seit jeher eine wichtige Rolle im Wirtschaftsleben. Davon zeugten königliche Porzellanmanufakturen, davon zeugen staatliche Rüstungsunternehmen, öffentliche Banken und Wohnungsbaugesellschaften. Doch unter veränderten politischen und wirtschaftlichen Vorzeichen veränderte sich die Rolle des Staates innerhalb des Wirtschaftsgefüges immer wieder. Beispiele: Die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre sorgte dafür, dass die Liberalen als dominierende ökonomische Denkschule von den sogenannten Keynesianern abgelöst wurden. Letztere befürworteten eine aktive Rolle des Staates in der Wirtschaft. Nach der Ölkrise der 1970er Jahre schlug das Pendel um. Als das Wachstum ausblieb, Arbeitslosigkeit und Geldentwertung zunahmen, bekam der liberale Ansatz erneut Auftrieb. Die sogenannten Neoliberalen waren gegen den Staat als Unternehmer, forderten Privatisierung und Liberalisierung. Der Ökonom Marcel Fratscher.
Wir haben angefangen in den 80er Jahren den Aufstieg des Neoliberalismus gesehen, also der Glaube, der Markt kann immer alles besser.
In der Folge sank die Zahl der Unternehmen mit Bundesbeteiligung drastisch, von 808 auf 132. Außerdem wurden bislang vom Staat betriebene Bereiche wie Telekommunikation, Post oder Wasserwerke privatisiert. Ist aber der Markt deswegen als Unternehmer stets besser als der Staat, wie von den Neoliberalen behauptet? Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaft.
Eigentlich hätten wir schon spätestens vor 15 Jahren mit der globalen Finanzkrise realisieren müssen, dass das nicht stimmt. Das Problem ist, dass man immer wieder das Verhältnis zwischen Staat und Markt neu verhandeln muss und in jedem Sektor, in jedem Bereich die Antwort eine andere ist. Im Gesundheitssektor, bei der Bildung, bei der Sicherheit würden wahrscheinlich viele sagen, ja, da muss ein starker Staat, hat da eine große Rolle. In anderen Bereichen, Telekommunikation, würde man wahrscheinlich sagen, schon gut, dass die Unternehmen dort im Wettbewerb stehen und der Staat nur in Anführungszeichen reguliert und die Regeln setzt. Also man muss es sehr differenziert sehen.
Jüngere Menschen kennen es gar nicht anders. Private Firmen bieten Dienstleistungen wie Telefonieren oder Breitband an. Ältere haben noch erlebt, was es bedeutet, wenn ein öffentliches Monopolunternehmen dafür zuständig ist. So war es die Bundespost, die bis Anfang der 1990er das Geschäft mit der Telefonie betrieb, die Zustellung von Briefen und Paketen regelte und Finanzdienstleistungen anbot. Aus der einen staatlichen Behörde gingen nach der Privatisierung 3 gewinnorientierte private Unternehmen hervor: Deutsche Telekom, Deutsche Post und Postbank. Fachleute sind sich darin einig, dass besonders die Privatisierung der Telekommunikation den Bürgern genutzt hat.
Als in den 90er Jahren Telekommunikation privatisiert wurde, gab es einen riesigen Innovationsschub. Ich wage mal zu sagen, dass wenn das immer noch ein staatliches Monopol wäre, also Telekommunikation, dann hätten wir heute keine Handys oder zumindest nicht so kleine und effiziente.
Ein Positivbeispiel also. Infolge der Privatisierung fielen die Preise für Telefonieren drastisch, wegen des jetzt existierenden Wettbewerbs zwischen den Anbietern. Vor allem aber wegen den damit einhergehenden technologischen Innovationen.
Sprich, Innovationskraft entsteht häufig eher bei den Privaten, nicht immer. Auch da muss man vorsichtig sein. Wenn ich jetzt mir als Beispiel angucke, die Länder, die die Züge privatisiert haben, wie Großbritannien, sind da häufig mit auf die Nase gefallen.
Und ein Negativbeispiel. Auch in Deutschland können Fahrgäste ein Lied davon singen, was alles schlechter geworden ist, seitdem die Bahn formell privatisiert wurde. Karl Wasmuth ist Vorstand des Berliner Vereins Gemeingut in Bürgerhand, der für die Bewahrung und Demokratisierung öffentlicher Einrichtungen der Daseinsvorsorge eintritt.
Wir hatten die Bundesbahn als öffentliche Bahn und die Reichsbahn als öffentliche Bahn in der DDR. Die wurden 1994 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und sollten dann praktisch den Bahnverkehr enorm verbessern. Tatsächlich verliert die Bahn seither Verkehrsmarktanteile.
Damit nicht genug.
Die Infrastruktur, die mit übergeben wurde, verfällt zunehmend.
Und die Leistungen verschlechterten sich.
Die Fahrpläne wurden ausgedünnt, viele Städte wurden vom Fernverkehr abgehängt. Und wir haben jetzt ein Bahnsystem, das für die Herausforderung des Klimawandels eigentlich noch nicht bereit ist.
Ursprünglich wollten die Bundesregierungen, egal ob unter Führung der Union oder der Sozialdemokraten, die Bahn ebenso wie zuvor die Post und die Telekom an die Börse bringen. Um sie für Investoren attraktiv zu machen, drückte die Bahn die Kosten. Sie strich im inländischen Bahnverkehr bis 2012 rund 130.000 Arbeitsplätze. Gleichzeitig sparte sie an der Infrastruktur, etwa an Gleisen und Weichen, verbesserte so kurzfristig die Bilanz. Mit hohen Summen baute sie die Logistik aus, ging dafür im Ausland auf Einkaufstour.
Was eigentlich, würde ich sagen, überhaupt nicht die Aufgabe der Deutschen Bahn ist,
sagt der Ökonom Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Eigentlich hätte man sagen sollen, das geht es einfach um Dienstleistungen, ja, pünktliche Bahnfahrten von A nach B. Und das ist auch nicht in allen Fällen kostendeckend zu schaffen. Ja. Das heißt, da geht es auch darum, dass dann diese Lücke auch geschlossen wird durch öffentliches Geld, insbesondere auch für den Infrastrukturausbau und den Erhalt. Und das ist eben nicht passiert.
Der Bund blies den Börsengang der Bahn ab, könnte den aber jederzeit wieder auf die Tagesordnung setzen. Denn die Bahn agiert bis heute in der privaten Rechtsform einer Aktiengesellschaft, deren Anteile vollständig beim Bund liegen. Mehr als 100 solcher Beteiligungen hat der Bund. Welchen Einfluss kann der Staat als öffentlicher Eigentümer hier geltend machen?
Für den Bund gelten wie für jeden anderen Eigentümer die üblichen handelsrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen Vorgaben. Die gelten in jedem Fall. Da gibt es keinen Unterschied. Das ist auch wichtig.
Karin Klabun ist leitende Ministerialrätin am Bundesrechnungshof. Auch wenn die Vorgaben für alle gleich seien, so die Ministerialrätin, könnten öffentliche und private Hand dennoch unterschiedliche Ziele verfolgen.
Der Bund hat ja ein Interesse, weswegen er die Unternehmen hat. Das ist klassisch nicht die Gewinnerzielung. Und das ist natürlich bei einem Unternehmer anders, bei einem Privatunternehmer. Das hat Auswirkungen auch auf die innere Steuerung, weil der Bund natürlich über die Aufgaben denkt und nicht zwingend über die Gewinnmaximierung.
Anders als früher ist die Deutsche Bahn AG heute aber keine nachgelagerte Behörde mehr, der das Verkehrsministerium jederzeit anweisen konnte, was sie zu tun hatte. Der Alleinaktionär Bund müsse sich an das Aktienrecht halten, so Klabun.
Also es gibt Grenzen, weil in einer Aktiengesellschaft führt der Vorstand die Geschäfte und der Aufsichtsrat überwacht, berät und kontrolliert. Im Aufsichtsrat sitzen die Bundesvertreter. Über den Aufsichtsrat kann er darauf hinwirken, was im Unternehmen passiert. Es ist aber eben nicht direkt, weil der Vorstand nicht weisungsgebunden ist.
Karl Wasmuth vom Verein Gemeingut in Bürgerhand fordert den Staat daher auf, radikal umzudenken und sich verstärkt einzubringen, um für Fahrgäste und den Klimaschutz Verbesserungen durchzusetzen. Er schlägt vor, Unternehmen in die Pflicht zu nehmen, für das Allgemeinwohl.
Das kann der Gesetzgeber ja sofort machen.
Als Alleineigentümer könne der Bund die Bahnsatzung ändern, festlegen, was für das Wohl aller einzulösen ist. Karl Wasmuth nennt Beispiele.
Wir wollen eine Erhöhung des Verkehrsanteils. Wir wollen ökologische Bilanzen von euch. Wir möchten, dass die Infrastruktur bilanziert wird, sodass wir sehen können, ob das verfällt oder ob das ausgebaut wird. An das alles koppeln wir jetzt vielleicht auch die Gehälter der Manager. Das wäre ein wichtiger Wandel.
Wenn es um den Umfang der wirtschaftlichen Aktivitäten des Staates geht, wird häufig die Staatsquote als Indikator herangezogen. Damit wird die Höhe der Staatsausgaben ins Verhältnis gesetzt zur gesamten Wirtschaftsleistung eines Landes, dem Bruttoinlandsprodukt. Gemessen daran ist die Rolle des Staates immer bedeutender geworden. Im 19. Jahrhundert sahen es Staaten noch nicht als ihre Aufgabe an, ihrer Bevölkerung öffentliche Leistungen wie Gesundheitsversorgung oder Bildung zur Verfügung zu stellen. Entsprechend niedrig war damals die Staatsquote. Sie betrug im Deutschen Kaiserreich 1880 gerade einmal 11,3% des Bruttoinlandsprodukts. Mit dem Aufkommen des Wohlfahrtsstaates stieg die Staatsquote alleine in der Bundesrepublik bis 1950 auf 27,4%. 2022 dann im wiedervereinten Deutschland auf 49,7%. Und das trotz neoliberaler Wirtschaftspolitik seit Anfang der 1980er Jahre. Der Ökonom Jens Südekum.
Manche sagen ja so, das neoliberale Zeitalter, da würde man ja eigentlich denken, da müsste die Staatsquote sinken. Auf der anderen Seite sind natürlich auch viele Aufgaben neu dazugekommen, ja, in der gleichen Zeitalter. Also insbesondere im Bereich Gesundheitssektor, im Bildungssektor, im Bereich Kita zum Beispiel, fand ja ein großer Aufwuchs statt.
Das habe dafür gesorgt, so der Ökonom, dass die Staatsquote relativ stabil geblieben sei. Dennoch aber gilt, Äpfel und Birnen sind nicht vergleichbar. Es ist ein gehöriger Unterschied, ob der Staat Steuern verwendet, um damit öffentliche Leistungen wie Kinderbetreuung zu finanzieren, oder ob der Staat selbst unternehmerisch tätig ist, also mit Behörden oder Eigenbetrieben wirtschaftliche Aufgaben übernimmt, so wie erneut die Versorgung aller mit Wasser. Für Letzteres gibt es Gründe. Seit den 1980er Jahren waren vielerorts öffentliche Wasserversorger privatisiert und an private Betreiber ganz oder in Teilen verkauft worden. Es war ein internationaler Trend. Man sprach vom Wasser als einer Ware statt einem Gemeingut. Der Aktivist Karl Wasmuth.
Da wurden die städtischen Netze dann verkauft, die Abwasserbetriebe. Man ist dazu übergegangen zu sagen, man kann doch auch mit Wasser Gewinn machen und hat sich dafür gefeiert. Während gleichzeitig die Kosten, auch die Wasserkosten, extrem gestiegen sind.
Bürger forderten vielerorts eine Rücknahme der Privatisierung des Wassers. Aus Bürgerinitiativen entstand eine regelrechte Bewegung. Von 2000 bis 2018 übernahmen weltweit 267 Städte ihre Wasserversorgung wieder selbst. Und mancher Politiker spricht wieder selbstbewusst über die Rolle der öffentlichen Hand als Wasserunternehmer, so wie Jan-Niklas Gesenhus, der umweltpolitische Sprecher der Grünen 2022 vor dem Bundestag.
Die öffentliche Hand ist ein ganz wichtiger Akteur für diese Aufgabe. Und es zeigt sich auch in der Realität, Sie haben es angesprochen, dass eben häufig gerade die öffentlichen Trinkwasserversorger dafür sorgen, dass Preise bezahlbar bleiben, dass langfristig in Infrastruktur investiert wird und dass der Umweltschutz im Blick behalten wird. Es ist eben nicht so, dass Private es immer besser können. Im Gegenteil, das zeigt die öffentliche Trinkwasserversorgung und das ist wichtig, hier auch festzustellen.
Der Staat als Wirtschaftsakteur ist heute also gefragt. Als Krisenhelfer, als Regelgeber, als Betreiber von Infrastruktur oder Grundversorger. Ökonom Marcel Fratscher verweist auf eine weitere Rolle.
Der Staat muss auch selber in vielen Fällen Innovator sein. Weil genauso wie in Krisenzeiten, wenn man innovativ sein will, bedeutet das, große Risiken einzugehen, Geld auszugeben und nicht zu wissen, ob sich wirklich nachher denn überhaupt rechnet.
Die Klimakrise stellt unsere Gesellschaft vor eine riesige Herausforderung. Fachleute befürchten, dass private Unternehmen und der Markt alleine die notwendige sozial-ökologische Transformation nicht stemmen können.
Das Scheitern des Klimaschutzes zeigt ja, dass man das nicht den Unternehmen überlassen kann und sagt, macht ihr das mal nachhaltig, sondern letztlich, dass der Staat immer Verantwortung übernehmen muss. Deshalb glaube ich, brauchen wir da dringend ein Umdenken. Aber wie gesagt, es muss differenziert sein. Mit dem Holzhammer draufhauen und sagen, der Markt ist ein Problem, alle Unternehmen sind böse, das ist falsch und das wäre auch kontraproduktiv. Man muss also ein kluges Miteinander zwischen Staat und Markt finden.
Aber wie könnte ein solch kluges Miteinander aussehen? Fachleute sind sich darin einig, was die sozial-ökologische Transformation auf makroökonomischer Ebene leisten sollte. Beispielsweise eine Dekarbonisierung von Industrie, Verkehr, Gebäuden, die Ersetzung der Verbrenner durch Elektromotoren oder die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft. Aber auf der Mikroebene, bei den Unternehmen, werde es schwierig, wenn es um konkrete Investitionen geht. Ökonom Jens Südekum.
Da stellt sich dann eben das Problem, dass sich dann eben solche Unternehmen schwer tun, das Kapital für diese Investitionen am privaten Bankenmarkt zu organisieren. Das ist ja eigentlich die Aufgabe, die klassische Aufgabe des Bankensystems, für solche Investitionen eben auch Kredite zur Verfügung zu stellen.
Private Banken aber wollen möglichst nur Projekte finanzieren, die ziemlich sicher sind, verlangen hohe Sicherheiten von den Kreditnehmern, die diese häufig nicht geben können oder wollen. Das steht der drängenden Transformation aber im Weg. Südekum spricht von einem partiellen Marktversagen.
Diese transformativen Investitionen, die brauchen halt ihre Zeit. Man geht da erstmal durch so eine Art Durststrecke, wo man noch nicht wirklich viel Geld mit verdient. Da kommt der Staat ins Spiel, weil er in gewisser Weise die Richtung vorgibt der Transformation und weil er natürlich auch ein bisschen geduldiger ist als Investor. Das heißt, er hat jetzt nicht wie eine Privatbank den Druck, dass aber im Prinzip das Geld innerhalb 3 bis 5 Jahren nun wieder da sein muss.
Der Staat also nicht als klassischer Unternehmer, der selbst Unternehmen gründet, sondern der als Kapitalgeber und Miteigentümer Projekte möglich macht. Für die Bürgerinnen und Bürger dürfte sich das lohnen, wenn die selbstgesteckten Ziele erreicht werden. Die Klimawende und das Schaffen zukunftsfähiger Arbeitsplätze. Die Allgemeinheit könnte von dieser unternehmerischen Tätigkeit des Staates auch finanziell profitieren, wenn auch nur mittel- und langfristig. Denn direkte Beteiligungen unterscheiden sich von Subventionen, bei denen der Staat einem Unternehmen Geld schenkt.
Bei direkten Projektbeteiligungen, insbesondere bei Eigenkapital, da wäre es natürlich so, dass der Staat tatsächlich auch direkt Erträge erwirtschaftet. Also er ist so gesehen stiller Miteigentümer und kriegt eben dann tatsächlich auch die Dividenden, die eben ausgeschüttet werden, also sozusagen die Rendite.
Gute Gründe dafür, warum sich der Staat auch als Geburtshelfer von Unternehmen stärker engagieren sollte.
Das war der Hintergrund. Der Staat als Unternehmer. Warum Krisen und Klimawandel ein Umdenken fordern. Von Kaspar Domen. Redaktion Susanne Elka-Fief.